Radio has a unique power. When I listen to the radio, I'm listening to people with common interests to me. They live in the same place, or they like the same music. But because it doesn't use algorithms like Google or Facebook, radio can help people see both sides of the argument. Radio can help people discover stories that they were otherwise unaware of. Radio helps connect people, and instead of polarizing people to one belief or the other, helps us understand each other. Radio is incredibly, uniquely powerful. And when used properly, radio is able to bring us together as communities, as nations, as people. And it's why I have a different definition of radio than you may have. We get hung up on radio's technology and radio's platforms, and we talk about live radio and local radio and AM and FM and DAB Plus and other things too. And none of this matters, because uniquely, radio offers a human connection and a shared experience. We are the original multitasking medium. We get this human connection and shared experience on the bus, in the car, while doing the washing, while walking the dog, while working, while relaxing, while at home, while away from home. It might be live, it might be on demand, it might be on FM, it might be on the internet. But in marketing terms, a human connection and a shared experience is our unique selling proposition, because radio does this better than anyone else.
Ein Plädoyer von James Critland, dem renommierten britischen Radiofuturologen, für das Radio für die Gattung Audio beim Audiogipfel der Medientage München 2023. Ja, kann man doch eigentlich direkt so stehen lassen. Genau darum, um die Stärken und den Wert von Audio, aber auch die Frage, wie wir das erhalten, darum geht es in dieser Folge. Wie wirkt sich KI aus? Wohin geht die Podcast-Reise? Wie erhalten und stärken wir die gesellschaftliche Relevanz von Radio? Wie entwickeln sich die Ausspielwege? Über all das sprechen wir. Und wir hören von Anja Rützel, bekannt geworden durch ihre TV-Kolumnen im Spiegel, warum man Verbrechen am Fernsehen unbedingt in einem Podcast besprechen sollte. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Für Audio läuft's. Den Eindruck hatte man im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder. Das Wachstum bei Podcasts und Streaming, auch Radio, hält sich konstant auf hohem Niveau. Für viele gehören Audioangebote selbstverständlich zum Alltag dazu. Auf der anderen Seite steht aber natürlich auch die wirtschaftlich schwierige Situation für viele private Anbieter und die angespannte Personalsituation in Teilen der Branche. Und es gibt noch weitere Herausforderungen, die unter anderem WDR-Programmdirektorin Andrea Schafazik bei den Medientagen skizziert hat.
Ja, wir haben ja Spezialistinnen und Spezialisten für alles und wir müssen wirklich gucken, das ist echt die Herausforderung, dass wir das weiter attraktiv halten. Und ich stimme übrigens nicht ganz zu. Im jungen Segment sehen wir natürlich schon, dass es schwerer wird im Linearen. Ne? Also das ist sehr, das muss man sehr differenziert betrachten. Also auch was Hördauer angeht und der Markt, der differenziert sich aus. Auf der einen Seite immer individueller, immer wieder spitzer. Und dazu brauchst du eine Distribution, damit die Leute das überhaupt noch finden. Und gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, das Lineare müssen wir stark halten. Ich bin bei Critland. Es muss mutig sein, es muss herausstechen, es muss besonders sein und ja, den Leuten das Gefühl geben, es ist ihre Lebenswirklichkeit, weil wir darüber so eine, also nur mal so, wir erreichen im WDR wirklich mit dem linearen Audio noch 7 Millionen Menschen jeden Tag, also über 7 Millionen Menschen. Das ist schon viel, ne? Und selbst im jungen Segment sind es nicht mehr so ganz 3 Millionen. Und das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir wollen ja die Menschen darüber auch zusammenbringen. Ne? Also es, auf der einen Seite differenziert sich es immer wieder aus. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir sie mit großen Lagerfeuer-Events, die Bundesliga am Wochenende, ja, von mir aus das WDR2-Weihnachtswunder, eine große Charity-Aktion und eben anderen Aktionen, die wir bestimmt auch alle machen, Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft stiften, gleiche Werte vermitteln und so weiter. Also du hast ja gefragt, was machen wir? Genau. Wir versuchen ja zu schauen, also wo können wir Kraft rausziehen, wo hilft auch AI? Also bei der Themenrecherche, bei der Unterstützung der Redaktion, damit sie wieder andere Sachen machen kann, nämlich stärker das Journalistische und anderes irgendwie von der Assistenz der AI machen lässt. Und wir versuchen alle diese Bälle in der Luft zu halten und gleichzeitig Innovation zu haben. Es ist wild, aber es ist auch eine sehr spannende Zeit.
Wild ist das, das kann man wohl so sagen. Wild, das dachte sich der ein oder andere diesen Sommer sicher auch, als die ersten vollautomatisierten Radiosender an den Start gebracht wurden, sei es BigGPT oder Absolut Radio AI. Über Zweiteres haben wir in diesem Podcast ausführlich schon in Folge 108 gesprochen, da gerne auch nochmal reinhören, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Mirko Drenger ist als Geschäftsführer von Antenne Deutschland zuständig für Absolut Radio. Die spannende Frage ist, wie reagieren denn eigentlich die HörerInnen auf die künstliche Intelligenz aus dem Radio?
Die sprechen nicht mit uns, sondern sie teilen uns das in Zahlen mit. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und deshalb kam dann auch die Entscheidung, ihn tatsächlich über DAB zu distribuieren. Die Zugriffszahlen gehen hoch und wir hatten am Anfang natürlich einen relativen Hype durch die Presse. Und dann sagte das so ein bisschen ab und dann fing das aber an, so gesund sich zu entwickeln. Und das hat uns schon eher gewundert. Und was dann aber uns wirklich überzeugt hat, dass da was dran ist, ist, dass die Hördauer steigt. Und das heißt ja, der Sender wird gehört und weitergehört und wiedergehört. Und das hat uns dann dazu gebracht, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir einen richtigen Radiosender draus und distribuieren ihn jetzt erstmal auf DAB Plus im Raum Braunschweig. Und das ist das Ergebnis.
Ja, wie gesagt, wie das Ergebnis zustande kam, dazu gibt's in Folge 108 mehr Details. Übrigens hat Andrea Schafazik beim WDR etwas andere Erfahrungen gemacht beim Experimentieren mit KI. Dort wurde vor einigen Jahren jetzt schon die Stimme von Steffi Neu geklont, einer sehr bekannten und beliebten Moderatorin in Nordrhein-Westfalen, falls sie jemand nicht kennen sollte. Das sei beim Publikum aber nicht so gut angekommen und das Experiment wurde beendet. Wäre sicher spannend zu sehen, wie das jetzt so wäre. In diesem Jahr wurde ja viel breiter über das Thema KI in der Gesellschaft gesprochen. Aber naja, das nur am Rande an dieser Stelle. Ein weiterer skeptischer Blick auf künstliche Stimmen im Radio kam von Katrin Helmschrott, der Geschäftsführerin von BB Radio und Radio Teddy. Sie ist übrigens die am längsten amtierende Geschäftsführerin eines Radiosenders in Deutschland.
Also wir machen natürlich auch Wetter und Verkehr, also diese Sachen machen wir auch in der Nacht mit KI. Das wird auch als KI angekündigt und das hört man auch mit Absicht. Und ich habe auch meine Probleme damit, wie die Kollegin, weil ich glaube einfach, dass diese KI-Stimmen, im Unterbewussten kommt es beim Hörer an, dass es nicht echt ist. Mhm. Vielleicht nicht sofort, aber ich glaube, dass es im Unterbewussten ankommt und das dann irritiert. Und die Folge von Irritation ist ja immer dann auch eine Ablehnung. Und deswegen, ich stehe auf die normalen Radiostars, die man anfassen kann, die rausgehen können und die Menschen bewundern können. Und das ist für mich das A und O. Bei vielen planerischen Dingen kann die KI natürlich die Hauptrolle übernehmen. Musikplanung, Werbedisposition, das sehe ich schon so. Und dass wir die Moderatoren entlasten können von vielen anderen Dingen, die mit Planung zu tun haben.
KI, das ist die eine große Diskussion in der Branche gerade. Die andere ist und bleibt die um die verschiedenen Ausspielwege. UKW ist weiter wichtigster Kanal, DAB Plus holt auf und online ist natürlich gerade in den jungen Zielgruppen wichtig. Für Dr. Nina Gerhardt, CEO von RTL Radio Deutschland, bleibt der Mix entscheidend, um möglichst viele HörerInnen auf den unterschiedlichen Kanälen zu erreichen.
Die ganze Radioverbreitung ist komplex geworden. Also wir müssen eben überall verfügbar sein und es ist ja in den letzten 10 Jahren wirklich einiges hinzugekommen an Ausspielgeräten, an Plattformen, Devices. Wir haben jetzt die Smart Speaker, wir haben die K-Entertainment-Plattformen. Wir haben so viele unterschiedliche Geräte. Natürlich jeder hat sein Radiogerät in der Tasche mit dem Smartphone. Und da hilft es jetzt ja nicht nur, eine App zu programmieren, sondern wir müssen ja auch gucken, wie finden uns unsere Nutzer, wie erreichen wir sie. Und das ist oft auch nicht auf unseren eigenen Plattformen, wenn wir jetzt über Online und über IP-Radio sprechen, sondern es ist auf Drittplattformen. Und wie finden wir sie da? Wie kommen wir da vor? Wie erhalten wir da Zugang? Also es ist schwieriger geworden. Und ich glaube, bei all dieser Unterschiedlichkeit, wie wir an die Menschen herantreten. Wir haben natürlich noch den starken terrestrischen Radioempfang, der unsere Basis bildet, über OKW, zunehmend über DAB+. Und wir haben eben jetzt die stärker werdende Online-Verbreitung über verschiedene Plattformen. Und wir versuchen da natürlich überall zu sein. Und wir aus RTL-Sicht, wir können da auf nichts verzichten, auch wenn das vielleicht im Endeffekt schwieriger wird und auch mehr Geld kostet, überall vertreten zu sein. Aber es ist unsere Finanzierungsbasis. Also wir finanzieren uns über unsere Reichweite. Und die Reichweite sorgt eben für unsere Monetarisierung. Und unser Ziel ist es, so viele Hörerinnen und Hörer wie möglich zu erreichen. Und das eben auf den verschiedensten Verbreitungswegen. Und UKW ist da, wir haben es gesehen, die Basis, also der meistgenutzte Verbreitungsweg. Und also für uns ist es einfach die Finanzierungsbasis. Wir dürfen das nicht vernachlässigen und wir brauchen jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin.
Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Dr. Thorsten Schmiege, nimmt bei der Diskussion um eine mögliche UKW-Abschaltung die kleineren Sender in den Blick.
Ich glaube, dieser langsame Transformationsprozess, es ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich, dass man halt langsame Entwicklungen vielleicht in den Auswirkungen mittel- und langfristig unterschätzt. Und dass man natürlich beim Radiomarkt schon auch langfristige Strategien braucht. Ne? Also wenn man da jetzt sich falsch aufstellt, dann droht man natürlich so ein bisschen auch in dieser UKW-Kostenfalle reinzugeraten. Und das ist tatsächlich für Bayern gesprochen ein Sender, der im ländlichen Raum ist, natürlich nicht die Reichweite hat, andererseits aber sehr hohe UKW-Kosten, ist es irgendwann eine Abwägungsfrage, wie viel Kosten, UKW-Kosten kann ich mir leisten und wie viel Reichweite hängt da noch dran? Ja? Und umgekehrt, wie sieht es bei DAB+ und online aus? Das sind, glaube ich, so die Herausforderungen, dass da ein Sender, der jetzt mit diesem Verhältnis umgehen muss, dass er viel schärfer schauen muss, was passt zu mir, auf welchem Social Media Kanal, das ist auch so ein Thema. Muss ich auf allen Social Media Kanälen unterwegs sein oder muss ich mich nicht eher auf das fokussieren, was zu meiner Hörerschaft, zu meiner Zielgruppe auch passt? Das wissen wir ja von vielen Social Media Kanälen, die haben eine ganz unterschiedliche Altersstruktur. Und da muss ich dann als Sender schauen, wo kann ich überhaupt noch präsent sein und wie viel ist mir das auch finanziell wert?
Interessant bei dem Thema ist auch ein Blick in den neuen Koalitionsvertrag in Bayern, den CSU und Freie Wähler nach der Landtagswahl jetzt ausgehandelt haben. Da steht drin, dass es, Zitat, ein Abschalten von UKW erst geben wird, wenn die wirtschaftliche Tragfähigkeit der privaten Radiobranche dies zulässt. Zum Ausgleich soll die Digitalisierung des Hörfunks in Bayern weiterhin gefördert werden und dabei digitale Anbieter besonders unterstützt werden. Bis 2035 will die neue alte Koalition die UKW-Frequenzen verlängern. Wir kehren noch einmal zurück zum Thema KI, denn das wird natürlich nicht nur für Radiostationen immer wichtiger. Auch die großen globalen Audioplayer treiben die Entwicklungen voran. Yves Brunschwiller ist Head of Sales Central Europe bei Spotify.
Ja, grundsätzlich ein Thema, was schon immer bei Spotify da war und wofür wir auch bekannt sind, ist die Streaming Intelligence. Das ist ja mal so der Backbone, wie Spotify funktioniert. Das heißt, wir wissen, es ist eine hohe Korrelation zwischen dem Fan, also dem Zuhörer, und dessen, was er auch gerade tut. Mhm. Und das haben wir jetzt auch schon weitergetrieben. In den USA, Kanada und UK ist ja der AI-DJ schon gelauncht worden. Der wird global ausgerollt und das genauso. Und es ist ein Mitarbeiter, hat das eingestimmt und jetzt mit künstlicher Intelligenz wird diese Stimme weiterverwendet. Und das ist eigentlich, der kuratiert einem neue Playlisten mit dem Wissen, was man alles schon gehört hat, wer man ist, etc. Mhm. Aber er erweitert dann auch eben so dieses Musikgefühl in Sphären, wo das angelehnt ist an das, was man eh schon kennt. Ja. Das heißt, dadurch auch eben diese Musik nicht nur immer auf dieselbe Playlist zu gehen, sondern eben auch zu erweitern. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade vor kurzem im Podcast-Bereich mit ein paar englischsprachigen Podcasts rumexperimentiert und pilotiert, wie man mit KI englische Podcasts mit der Stimme des Podcasters auf Deutsch übersetzen kann, beispielsweise. Und da bin ich bei euch, das ist noch so ein bisschen, gerade weil es dieselbe Stimme ist, aber in einer anderen Sprache. Es wurde dann auch so mit einem gewissen englischen Akzent noch gemacht. Das ist ganz, ganz lustig. spannend, aber ob wir schon so weit sind, das ist auch ein Experiment. Also AI oder KI ist wichtig für uns. Und wenn wir jetzt auch zurückkommen in Vertrieb, also einerseits für die Nutzer, aber auch im Vertrieb, Markensicherheit nochmal festigen und besser machen, also alles dadurch, da hilft natürlich KI auch. Oder eben in der kreativen Entwicklung von Anzeigen oder von ganzen Creatives ist da natürlich auch sehr, sehr relevant.
Ja. Und wie sieht's aus mit KI im Podcast? Ich habe hier ja auch schon ein paar Mal mit meiner geklonten Stimme sprechen lassen in dem Fall. Aber wie das generell zu bewerten ist, KI im Podcast, dazu hatte bei den Medientagen Alexander Kraftschick eine klare Haltung. Er ist Senior Vice President von 7One Audio.
Wir sagen immer, man muss beim Content, beim Podcast ganz, ganz vorsichtig sein, weil Podcasts leben von Authentizität. Podcasts leben von Personenmarken und nicht von Formatmarken, wie das vielleicht im Radio der Fall ist. Und deshalb würden wir auch ganz klar davon abraten, jetzt, was weiß ich, unseren großen personenbetriebenen Podcast irgendwie da KI zu benutzen. Aber was wir gerade versuchen, man hört ja immer dieses lustige Wort, dass die KI halluzinieren kann. Und wir werden bald einen Podcast rausbringen, wo wir mal wirklich die KI zum Halluzinieren bringen wollen. Also das wird ein Märchen-Podcast und da wird der Prompt dann sein, Genghis Khan fliegt mit Helene Fischer zum Mond und erleben Abenteuer. Und die KI erzählt uns das dann, was da alles passiert. Gesprochen von so einer schönen Märchenerzählerstimme. Und das ist natürlich einfach ein Experiment, aber da wollen wir einfach mal gucken, was die KI uns so her halluzinieren kann.
Da darf man gespannt sein, denke ich. Generell ist nach wie vor viel los im Podcast-Bereich, auch wenn so manche Überschrift in den vergangenen Wochen ein bisschen suggeriert hat, dass die große Zeit der Podcasts schon vorbei sei, weil die Zahlen stagnieren. Luisa Abraham hat als Managing Director beim Full Service Network Seralution Podcast einen guten Überblick über den Markt und hat den Stand der Dinge bei den Medientagen eingeordnet. Spoiler, es lohnt sich ein genauerer Blick.
Ja, genau. Es ist ja kein Geheimnis, der Markt ist super fragmentiert. Es gibt wirklich so ein paar High Roller, die super erfolgreich sind. Und da machen natürlich Host-Read-Kampagnen sehr viel Sinn, weil du wirklich hohe Schlagkraft hast. Du hast ein hohes Inventar. Jetzt hast du aber auch viele, viele Indie-Shows. Und das ist eigentlich das Herz der Podcast-Branche. All die Indie-Shows, die das schon ewig lange machen, die jetzt aber keine 100.000 Plays, Streams, Downloads, wie auch immer man das nennen möchte, pro Episode haben. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viel und das ist die Mehrheit der Shows. Wir bündeln die nach Zielgruppe, nach Themen, whatever. Das ist alles möglich über die Ad-Server heutzutage. Das ist ja auch keine Raketentechnik. Dann dadurch, dass Programmatic-Buchungen immer mehr werden und das den Kunden auch wirklich erleichtern, jetzt mal Podcasts auszutesten, weil es vorher für die wirklich so war. Ich muss erstmal den Vermarkter finden, da muss ich erstmal rausfinden, wie funktioniert die Show, wer ist das, wie buche ich das jetzt, da muss ich die Host-Reads alle freigeben, da muss ich die korrigieren lassen, das ist super aufwendig und wenn ich jetzt programmatisch über meine Agentur einbuchen kann nach Zielgruppe, dann macht das natürlich möglich, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, Alex hat das vorher gesagt, Alex Kraftschick von der 7One, macht das dann möglich, dass du dadurch eben, wenn du programmatisch einbuchst, auch die kleineren Shows buchen kannst und es ist jetzt nicht so, dass sie alle knietief im Geld stehen dadurch, aber immerhin monetarisieren die den Content und zwar von Anfang an und das ist natürlich super und das bringt uns natürlich auch bei Kunden auf dem Bildschirm, die den Podcast vorher nicht belegen wollten, weil denen das zu klein war, zu kleinteilig. Momentan, wir sind noch kein Massenmedium, wir sind auf dem Weg, wenn das Inventar steigt, werden die Preise fallen und dann wird es attraktiver für die Kundinnen. Momentan müssen wir uns den Vergleich mit dem Radio stellen und das ist auch kein Geheimnis, die TKP-Niveaus sind halt sehr, sehr, sehr viel tiefer als Podcast. Das heißt, Podcast ist wirklich kostenintensiv, das zu belegen, die Kundinnen können das teilweise noch gar nicht richtig greifen und dann bewegen die sich ungern auf dieses dünne Eis. Wenn das Inventar jetzt aber steigt mit den Nutzerzahlen und wir sind ja weiter auf dem Weg, ne? Ja. Also es wird zwar immer gesagt, der Hype ist vorbei, was man aber vergisst ist, wir hatten 3 Jahre Corona und die haben dieses Medium einfach enorm geboostet. Diese 3 Jahre muss man aber eigentlich rausnehmen, wenn man jetzt sagt, ihr habt verloren zum vergangenen Jahr. Mhm. Denn eigentlich müsste 2019 das Jahr sein, mit dem wir es vergleichen. Und das wird ganz oft eben unter den Teppich gekehrt und das ärgert mich dann immer sehr, weil sich das anhört, als wenn Podcasting jetzt tot ist. Mitnichten, so ist es nicht. Und ich glaube, auch mit diesen 5 Folgen, wenn die 5 Folgen noch nachgehört werden, dann ist es eigentlich egal. Dann brauchen wir nur die 5 Folgen. Wenn die 10.000 Hörerinnen jeden Monat nochmal hören, kannst du die immer wieder monetarisieren. Also ist es eigentlich egal. Ja. Was wir aber allen Publishern und Podcastern sagen, die bei uns mit Konzepten vorsprechen, ist, bitte, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Du musst es auf lange Sicht sehen. Du kannst jetzt natürlich 6 Episoden raushauen und dann monatlich und dann hört man 3 Monate nichts mehr, aber am Ende hast du damit nichts gekonnt. Es muss langfristig geplant werden, die Budgets müssen langfristig geplant werden.
Langfristig denken, nachhaltig denken, das ist wichtig für die Strategie. Sieht auch Konstantin Seidenstücker so, CEO bei Studio Bummens, ja, wohl einem der Stars im deutschen Podcast-Markt. Dort setzen sie nicht mehr nur auf den reinen Podcast allein.
Also wir bezeichnen uns ja gerne auch immer als Audio First statt Audio Only. Mittlerweile werden jetzt in diesem Jahr die erste Verfilmung von einer unserer Shows, Lubi, ein Polizist stürzt ab. Und das ist ja genau das, wo wir auch schon immer hin wollten. Also wir haben eben immer gesagt, die Sachen, die wir machen, machen wir oder haben wir zumindest am Anfang auch für die Plattform gemacht, waren auch in diesem Auftragsgeschäft drin, haben uns aber Stück für Stück irgendwann rausgelöst, weil einfach die Wertschöpfungstiefe deutlich höher ist, wenn wir die Rechte halten können, zusammen mit den Hosts, mit denen wir diese Formate machen. Und das wird im nächsten Jahr auch insofern weitergehen, als dass wir das natürlich für die bestehenden Formate, das ist ja gerade gesagt, einfach noch verstärken und gucken, wo können wir es irgendwie ausbauen. Wir haben jetzt mit Tommy Schmidt gerade, mit Coppa TS, den, glaube ich, größten Fußball-Podcast gelauncht, den es gibt, der in kürzester Zeit sich da auch an die Spitze gesetzt hat, wo es sicherlich viele spannende Möglichkeiten auch zur Europameisterschaft gibt, das irgendwie zu erweitern. Wir haben es mit Weird Crimes geschafft, einen unglaublich riesigen Instagram-Kanal aufzusetzen. Die beiden haben innerhalb eines Tages die Lanxess Arena in Köln ausverkauft. Also es gibt ja mittlerweile bei Podcasts sehr viele Möglichkeiten, auch rundherum natürlich Geld zu verdienen und andererseits auch diese Marke aber zu stärken und irgendwie auch zu verbreitern. Was grundlegend sehr schön ist, weil man immer noch vielen Leuten natürlich auch erklären muss, was Podcast ist und das gern, glaube ich, immer noch so als kleines, nischiges Medium angesehen wird. Und wenn wir beim Beispiel Weird Crimes mal bleiben und dieser ausverkauften größten Mehrzweckhalle in Deutschland, ja, da gibt's eine Handvoll deutscher MusikerInnen, die das, glaube ich, schaffen würden in der kurzen Zeit, was, finde ich, zeigt, wo Podcast mittlerweile steht. Und das ist eben, das hat Luisa auch gesagt, auf dem besten Weg im Positiven in den Mainstream ist. Und das ist ja erstmal eine sehr wünschenswerte Entwicklung und wir versuchen, so gut es geht, mitzusurfen.
Welche Entwicklungen er generell auf dem Markt noch so beobachtet, das hat er uns auch noch erzählt.
Gleichzeitig sieht man ja vor allem auf Spotify zum Beispiel das Aufkommen von sehr vielen, ich nenne das jetzt mal Creator-Formaten. Das ist dann meist eher in Richtung Gen Z. Es ist nicht ganz Gen Z, ist schon so ein bisschen drüber noch, aber eigentlich genau darauf gepolt. Das sind TikTokerInnen, YouTuberInnen, Twitcher, you name it. Und die steigen unglaublich hoch ein, reichweitenmäßig, weil sie natürlich diese ganzen Communities und diese ganzen Fans mitbringen. So, das ist im Prinzip Promi A labert mit Promi B, nur verjüngt und teilweise mit Leuten, die auch ich nicht mal alle mehr auf dem Schirm habe. Ich glaube, das wird immer funktionieren, weil es immer Communities gibt, die folgen und die dann über Word to Mouth das Ganze dann doch so verbreiten, dass es irgendwie sich in die Breite zieht und dann noch funktioniert. Gleichzeitig wird es immer noch einen Markt geben für narrative Formate. So, wenngleich natürlich die ganze Vermarktung deutlich schwieriger ist, als wenn jetzt, sage ich mal, Sophie Passmann oder Klaashofer Umlauf die Werbung anspricht. So, das ist ein schwierigerer Fall. Da sehe ich natürlich aber zum Beispiel die Plattform oder auch die Öffentlich-Rechtlichen in der Pflicht, solche Formate halt zu finanzieren oder sich zu öffnen für Lizenzierungsmodelle, sich zu öffnen für Koproduktionsmodelle. Wir haben das auch schon gemacht und machen das ja genau aus dem Grund, weil das muss irgendwo herkommen, das ist teuer, es ist unglaublich aufwendig. Aber ich glaube, wenn diese Bereitschaft weiterhin da ist, werden wir da auch noch toll erzählte Geschichten weiterhin erleben. Und bei allem anderen ist es, glaube ich, schwierig, eine Prediction fürs nächste Jahr zu treffen. Was wird jetzt das neue Genre oder was ist jetzt das Thema? Sicherlich in Richtung zu EM wird, glaube ich, Sport schon wichtiger werden. Ich finde, man kriegt das jetzt schon mit, dass einfach so diese redaktionelle Platzierung von Fußball- und Sportpodcasts tatsächlich zunimmt. Und auch nochmal der Bezug zum Thema True Crime. Natürlich kann man dieses Gefühl, glaube ich, haben, na wieso? Da gibt's doch schon alles, das ist schon auserzählt. Wenn man sich aber zum Beispiel die ACMA-Zahlen anguckt vom September, die größten Formate mit Abstand sind True Crime-Formate und die stehen teilweise weit, weit vor den Nachrichtenformaten, weit vor den ganzen News-Formaten und irgendwen muss das ja scheinbar abholen und in wirklich riesigen Zahlen, was ich selbst immer wieder spannend und auch überraschend finde. Und es ist tatsächlich interessanterweise auch ein Genre, wo es beispielsweise woanders Podcasts gibt oder man ja auch ein bisschen davon gerade redet, dass es sich ein bisschen konsolidiert, so, was, glaube ich, auch normal ist nach sehr vielen Jahren vom Wachstum. Aber True Crime-Formate wachsen wirklich sehr stark, jedes Jahr immer noch.
Eine spannende Frage, die sich wie beim Radio auch beim Medium Podcast stellt, ist die nach der gesellschaftlichen Relevanz. Inwieweit kann das Medium auch einen demokratischen Wert haben? Das war natürlich eine Frage für den Head of Podcast einer der journalistischen Instanzen in Deutschland, David Krause von der dpa.
Ja, definitiv. Ne? Also das war ja bei dem Panel hier vorher schon, was ihr besprochen habt, dass Podcast an sich ja ein demokratisches Medium ist, weil eben sich jeder und jede an der Diskussion beteiligen kann. Es braucht nicht viel, ja. Es braucht noch nicht mal zwei Mikrofone, also eigentlich kannst du das auch in dein iPhone quatschen und dann ab geht's irgendwie. Von daher finde ich vor allen Dingen besonders spannend. Ich finde, mittlerweile ist das eigentlich auch schon so ein Wort, was ich persönlich nicht mehr hören kann. Storytelling finde ich ein abscheuliches Wort, weil natürlich ist jede Geschichte, die erzählt wird, hat irgendein Storytelling an sich. Aber so dass Storytelling jetzt die große Erfindung des Podcasts ist, ist natürlich völliger Quatsch, aber irgendwie muss sich die Branche ja verkaufen. Und ich denke, ich habe jetzt gerade das Lederhosenkartell fertig gehört von Studio Bummens, ja, und solche Geschichten. Ich als Berliner, der noch nie irgendwie was mit dem Oktoberfest zu tun hat, nächstes Jahr gehe ich übrigens hin, fand das, und das bedeutet ja auch so ein bisschen demokratiefähig, dass ich quasi in Blasen reinschaue, in denen ich sonst nicht unterwegs bin. Ne? Das können harte Stoffe sein, das kann aber eben auch mal was Leichtes sein, wie eben Lederhosenkartell oder so, dass ich da reingucken kann. Das ist, glaube ich, das Besondere an der Podcast-Welt.
Zu der Frage nach dem Podcast als gesellschaftlichen Kit, ob das möglich ist, ob der Podcast dafür Potenzial hat, hatte bei den Medientagen übrigens auch Anja Rützel etwas zu sagen.
Ich glaube das auf jeden Fall. Also ich bin auch extrem dafür, den Pathosanteil hochzufahren, wann immer möglich, weil ich merke das, ich kann es sogar ein bisschen belegen, weil ich gerade ich habe hier jedes Mal einen anderen Gast und die sind sehr, sehr unterschiedlich, mit sehr großer Spannweite. Also ich kann schon spoilern, dass in der nächsten Folge wird Michaela Schäfer, die große Busenherzeigerin des deutschen Privatfernsehens, zu Gast sein. Und ich habe aber, und das von Louis Klamroth, den Sprung liebe ich.
Ja.
Und die Folgen, auf die ich die meiste Resonanz kriege, wo Leute mir schreiben und auch wirklich richtig viel schreiben, sind Folgen, in denen sich meine Gäste richtig einlassen und richtig aufmachen und sagen, was sie richtig wild und wütend macht im Fernsehen, aber auch was sie sehr lieben. Also ich hatte neulich Ulrich Mattes zu Gast, der über seine Liebe überraschenderweise zu Let's Dance sehr geschwärmt hat und ganz berührend erzählt hat, was es in ihm auslöst. Und da waren die Leute mit angefasst und dachten, das hat so gut getan. Und so dieses, da ist nicht nur dran denken, dass Menschen echt nerven und wüten und böse sind, sondern auch ganz gefühlige Viecher sind, wollte ich schon sagen. Aber halt so Wesen, wo man sagt, die kommen auch mal aus sich raus. Und also ist die Antwort auf jeden Fall.
Den meisten ist Anja Rützel sicher bekannt als Kolumnistin des Spiegel, für den sie genüsslich und wortgewandt Trash-TV-Formate seziert, für die sie ja so eine Art Hassliebe hat, würde ich sagen. Aber sie hat auch ihren eigenen Podcast, Verbrechen am Fernsehen, in dem sie mit wechselnden Gästen das Gleiche macht, halt nur auf der Audiospur. Bei den Medientagen hat sie eine Live-Aufzeichnung gemacht, zusammen mit Samira El-Ouazil. Die Folge ist übrigens schon online, findet ihr in den Shownotes. Aber sie hat auch noch ganz grundsätzlich darüber gesprochen, was die Arbeit am Mikro für sie ausmacht und auch vom Schreiben unterscheidet.
Bei den ersten zwei Folgen habe ich mir Sachen zurechtgelegt und Sätze zurechtgelegt und habe überlegt, das würde ich dann wahrscheinlich so und so formulieren und mir so ein paar Notizen gemacht und sowas alles, bis ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Und jetzt würde ich sagen, meine Texte, wenn ich jetzt schreibe für den Spiegel, meine Fernsehtexte, dann kann man das ja sofort in Marmor meißeln. Also das ist ja dann quasi fertig, da wird nicht mehr dran gerückt, unveränderbar. Und jetzt macht es mir total Spaß beim Podcast, im Gegenteil, die Leute richtig teilhaben zu lassen, wie diese Gedanken entstehen. Also ich notiere mir so Szenen, über die ich reden möchte und finde es auch schön, wenn man das hört. Also wenn man Äs hört und Denkpausen hört und dann sieht, jetzt
kommt
Welt,
sie
von Höckchen auf dieses Stöckchen und sowas. Ja, ja. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass man mehr dabei ist, wie entstehen diese Dinger eigentlich.
Und zum Schluss die entscheidende Frage. Wovon braucht es denn mehr in der Podcast-Welt, Anja Rützel?
Ich habe ja schon gerade kurz gesagt, ich belausche total gern Leute im Zug und sowas alles. Und ich glaube, ich würde gar nicht sagen, es gibt zu viele Laber-Podcasts, aber es gibt zu viele Laber-Podcasts, bei denen die Leute nicht auch mal Leute im Zug belauschen, also die Podcast-Herren, nicht gegendert in diesem Fall, und nicht sich abgleichen und können nicht richtig einordnen, wie interessant bin ich im Vergleich zu random Leuten im Zug. Und ich glaube, das muss man manchmal überprüfen, um zu sagen, ist jetzt unser Gespräch interessanter, als wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer einfach nur zufällige Leute im öffentlichen Nahverkehr belauschen. Und da denke ich, manchmal müsste man sich vielleicht ein bisschen selber prüfen. Also ich höre gern so Gelaber zu, aber es ist oft einfach so, ich denke, ja, das kriege ich ja in jeder Bäckerei-Anstehkette in Berlin interessanter.
Das war der Ritt durch die Audiowelt in dieser Folge unseres Podcasts. Vielen Dank an alle Speaker für die interessanten Einblicke und klugen Aussagen bei den Medientagen München 2023. Im Audiotrack, aber natürlich auch darüber hinaus. In der nächsten Folge werden wir uns dann mehr dem Bewegtbildsektor widmen und schauen, wie die Entwicklungen dort so sind. Bis dahin war es das von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.